Herzlich willkommen zurück bei Ein Tor zu allen Zeiten. Hier heben wir jeden Monat ab und erzählen von unseren Stadionbesuchen. Wir haben bereits 4 Folgen veröffentlicht. Heute ist es die 5. und wir sind angekommen im Jahr 2007 und sprechen über 3 Spiele heute. Das erste Mal außerdem ein Spiel, wo wir beide zu Gast waren, wenn auch getrennt voneinander, weil damals kannten wir uns noch nicht. Und wer sind wir? Wir, das bin einerseits ich, Martin. Und mit mir zusammen macht das hier der liebe Konstantin. Hallo!
Hallo! Hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und alle dazwischen und außerhalb, wie Jan Böhmermann sagen würde. Und hallo an Martin, hallo an dich.
Wir reden heute über die Saison 06-07, da haben wir 2 Spiele. Letztes Mal haben wir auch schon 2 Spiele aus der Saison 06-07 gehabt. Heute noch weitere 2 und dann gehen wir über in die Saison 07-08. Wir haben ein bisschen härter Wochen hier gerade, wobei wir wahrscheinlich immer härter Wochen haben werden, weil wir einfach aus Berlin kommen. Aber ja, momentan reden wir viel von Hertha, aber wir sind gar nicht unbedingt, zumindest in dieser Phase, Hertha-Fans. Also ich kann von mir sagen, dass ich jetzt Hertha-Fan bin, aber damals 2007 hatte ich mit Hertha jetzt noch nicht so viel am Hut. Und du ja eigentlich gar nicht. Also.
Genau. Es gibt noch eine Sache, die ich dich mal fragen wollte, weil mir dann schon auffällt, dann ist ja sozusagen 2007 und dann hört ja so ein bisschen auch dieses Kindsein in Bezug auf Fußball auf. Und ich habe 2 Fragen. Die eine ist, weil wir hatten die Tage geschrieben und da ging es ganz kurz um so Sammelalben, Sticker und sowas. Und da wollte ich dich mal fragen, hast du früher so Fußballalben gesammelt? Was war sozusagen dein, wenn du mal nicht zufällig irgendwie im Stadion warst oder so, das lief ja dann doch mehr über Erwachsene und weniger über den eigenen Willen so richtig. Und wie hast du dich sonst so über Fußball informiert? Hattest du Stickeralben? Hast du zum Beispiel auch den Kicker gelesen? Also auch online war ja damals noch nicht so, sondern es gab ja, es bedurfte ja einer aktiveren Entscheidung, ich will jetzt wissen, was da passiert und nicht einfach nur so 2 Klicks im Internet. Wie war das? Was hast du da als Kind gehabt?
Ich hatte eine Zeit lang den Kicker abonniert, aber nicht allzu lang, weil ich dann auch irgendwann nicht hinterherkam mit dem Lesen. Es geht mir eigentlich mit jeder Zeitung oder Zeitschrift oder Comics, so, die ich je abonniert hatte. Ich hatte auch eine Zeit lang Mosaik abonniert und kam dann nicht hinterher und habe dann nicht mehr durchgesehen, was muss
was
ich jetzt
ist Mosaik?
Als Mosaik ist so ein Comic, so ein Comic, ja, mit so Abenteuergeschichten. Und hatte Kicker abonniert und Freunde hatte ich auch, das war jetzt noch gar nicht so lange her. Aber letzten Endes ist es dann immer so, dass dann irgendwann alles so auf einem Stapel landet, den ich nie wieder schaffe zu lesen und dann wird es irgendwie so eine Arbeit, sich dadurch zu arbeiten und dann habe ich das alles irgendwann wieder eingestellt. Ansonsten Internet, ja, kann ich mich jetzt gar nicht so erinnern, ob wir groß im Internet waren, ob ich groß im Internet war mit irgendwelchen Online-Sachen. Aber was ich auf jeden Fall viel hatte, waren nach Weltmeisterschaften dann hinterher diese Bücher, die dann irgendwie nochmal alle Spiele zusammengefasst haben und so die zeitgenössischen Artikel drin hatten und so, wer war der beste Spieler und alles sowas. Da gab es immer nach jeder WM so ein buntes Buch und da hatte ich, glaube ich, mindestens 3, wenn nicht sogar 4 WMs die Bücher.
Okay.
Gesammelt habe ich nichts. Ich habe nie Panini gesammelt. Ich habe die Bundesliga-Stecktabelle vom Kicker hatte ich einmal und die hat mich so frustriert dann irgendwann, weil ich dachte, ich muss jetzt also jedes Mal nach jedem Spieltag muss ich dann gucken, wie ist die Tabelle und muss dann alles wieder umändern und so. Es hat mich mehr frustriert. Also ich bin ja auch schon als Kindergartenkind unglaublich ungerne beim Basteln oder Malen oder Schneiden gewesen oder so. Also mit so Handarbeit und so einem Zeug habe ich einfach immer alles sehr ungern gemacht. Und deswegen, also sowas hat mich nie so gereizt, solche Sachen zu sammeln. Generell bin ich auch nicht so ein Sammler. Also wenn, dann sammle ich sozusagen Sachen in mir. Also ich sammle dann irgendwie Erlebnisse. Ich sammle irgendwelche Filme gesehen zu haben oder sowas. Aber ich sammle jetzt nicht Gegenstände, ganz wenig zumindest.
Das ist irgendwie lustig, dass du das sagst, weil ich jetzt sozusagen bei dir schon das Gefühl habe, weil du ja auch viel listest, und auch allein dieses Format hier ist ja auch ein kleines bisschen ein Sammelalbum, oder? Ein Sammelalbum von Erlebnissen vielleicht, kann man das vielleicht so sagen?
Ja, also das ist richtig. Ich liste sehr gerne Dinge und habe gerne eine Übersicht über Sachen, die ich gemacht habe und erzähle auch gerne davon. Das ist aber dann nicht so gegenstandsmateriell so. Also ich mag es zum Beispiel gar nicht. Schon in Zeiten, als es noch nicht so üblich war mit dem Streamen und so, habe ich mich viel dagegen gesträubt, irgendwelche DVDs zu kaufen. Weil die stehen dann bei mir rum und ich gucke den Film einmal und dann stehen die bei mir rum. Und das, ich will das nicht. Ich will nicht so einen Haushalt haben, wo ich irgendwie Millionen von Büchern, DVDs und Zeitungsartikeln sammle oder irgendwelche Alben von 1998. Gibt da natürlich ein paar Ausnahmen, wo ich sage, das ist jetzt vielleicht eine Sache, die stelle ich mir wirklich ins Regal. Aber sonst hänge ich überhaupt nicht so an so Sammlungen materieller Art. Dann lieber sowas wie hier, dass wir halt was machen, wo wir eine Liste machen und uns was aufzeichnen und dann kann man das irgendwo online dann später hören oder auf ja eine Festplatte oder wie auch immer. Aber selbst da, also selbst wenn ich mir früher Filme runtergeladen habe und die dann irgendwie geguckt hatte, dann habe ich die halt gelöscht. So, und andere haben da immer die ganze Festplatten voller Filme gehabt und so. Und ich immer so, nö, ich lösche die dann halt wieder.
Okay, jetzt ja wahrscheinlich auch die vernünftigere Methode.
Wer weiß, ja.
Also, naja, stimmt, vernünftiger ist falsch. Aber sozusagen auf jeden Fall ist das ein gutes Zeichen für nicht so sehr an irgendwas so krass hängen oder sowas, sich von diesen Sachen nicht so sehr abhängig zu machen. Ah, mir fehlt noch die vierte. Also, ich habe eine Harry Potter DVD-Box jetzt und habe aber eigentlich schon die vierte als DVD oder irgendwie sowas. Oder so. Da, wenn man sozusagen materielle Sachen sammelt und auch wenn man einen Vollständigkeitsdrang hat und sowas, dann kann das schnell kompliziert werden, gerade bei der Technik, wie sie sich jetzt heutzutage ändert. Früher hatte man irgendwie, also ich habe zum Beispiel eine riesen CD-Sammlung, so will ich nicht wegwerfen, ist aber auch nicht so ganz sinnvoll, weil mittlerweile läuft das einfach alles anders. Also ja, ich habe es auf jeden Fall, ich hatte ja sehr großen Radiobezug und für mich ist sozusagen diese kurze Zeitspanne von 15 nach, ich hatte auch den Kicker abonniert und auch mal rund das Fußballmagazin, das es 2 Jahre gab. Es gab rund um die WM 2006 einen großen Hype an neuen Heften. Und viele davon mussten eingestellt werden. Die einzigen, die es geschafft haben, so zu überleben, sind 11 Freunde. Die gab es aber auch schon, die gelten ja auch so ein bisschen als das Original. Ich habe auf jeden Fall, was ich nur halt so Radio, da war es immer so, dass auf Inforadio liefen immer, um 15:15 lief immer der Sport. Und das war dann teilweise wirklich so, dass ich dann so auf 15:15 getrimmt war, dass ich dann wieder einhöre, ob dann doch irgendwie ein neuer Wechsel zustande gekommen ist bei Schalke oder sowas. Und vielleicht nur kurz als Anekdote, weil ich das echt lustig finde. 2002 hat sich irgendein Spieler verletzt nach bei der WM, vor der WM. Und dann war die Frage, wer nachnominiert wird. Und mich hat das ja alles, was sonst kam, Politik, Kultur und so, nichts davon interessiert. Ich habe immer nur die ganze Zeit davor gehockt und gewartet, dass es wieder 15:15 wird und dann vielleicht die Meldung kommt, dass Jörg Böhme nachnominiert wird. Und irgendwann, ich habe das, weiß ich nicht, 14 Uhr oder sowas eingeschaltet und ab 14 Uhr gehört und 18:15 Uhr kam dann diese Nachricht, Jörg Böhme ist dabei. Das
Sehr
war irgendwie lustig, dass das
geil.
so. Also da merke ich sozusagen, das macht für mich auch diese Kindheit im Fußball so ein bisschen aus, dass man irgendwie solche absurden Sachen hatte und später in der Jugend kommen halt andere Themen dazu, auch zum Beispiel, dass man die ersten Male allein ins Stadion geht. Und das war dann bei mir in diesem Zeitraum der Fall und von daher können wir auch direkt die Folgen besprechen, die
Ja,
Spiele und die
also
Erlebnisse.
wir beginnen mit dem Spiel vom 21. April 2007, Hertha BSC gegen Borussia Dortmund 0:1. Also Borussia Dortmund gewann das Spiel. Dieses Spiel war ich mit meiner Mutter im Stadion. Das ist im Grunde der Beginn einer Zeit. Also es ist der Beginn, gleichzeitig auch das Ende und dann ist es in der Jetztzeit auch wieder so, dass ich manchmal einfach aus irgendeiner Schnapsidee heraus sage, hey, wollen wir da nicht hingehen zu dem Spiel? Und dann machen wir es. Und meine Mutter kam eigentlich mehr durch mich zum Fußball. Also ich glaube, es war so ein Ding 2002 oder so bei der WM, haben wir das so ein bisschen beide angefangen zu gucken. Und ich weiß nicht mehr genau, wie jetzt hier der Ablauf war. Aber auf jeden Fall gab es damals noch dieses Ding, dass man 10 für 10 € ins Stadion konnte. Das war dann möglich, wenn man bei der Berliner Volksbank ein Konto hatte und die EC-Karte war die Hertha BSC EC-Karte. Die hat sich auch sehr lange, also bis vor kurzem, das Angebot wurde jetzt eingestellt, wobei meine eine EC-Karte von meinem Geschäftskonto, die hat immer noch das Hertha-Logo, weil die noch gilt, so ein Jahr oder so. Und dann, wenn ich jetzt eine neue kriege, dann wird es eine neutrale Karte. Auf jeden Fall konnte man unter Vorlage dieser EC-Karte, konnte man in den Fanshops von Hertha günstige Tickets kriegen. Das war dann für ausgewählte Spiele. Man bekam einen Brief am Anfang jeder Saison, welche, ich glaube, es waren immer 6 Spiele, welche 6 Spiele das betreffen wird. Und dann konnte man für 10 €, später dann für 16 € ins Stadion gehen. Die Plätze waren später dann ganz gut. Die waren Oberrang Gegengerade, also war eine schöne Sicht, fast so wie im Fernsehen. In dieser Saison und glaube ich auch bei diesem Spiel waren die allerdings noch sehr komisch. Da waren die am Marathontor irgendwie. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, ob Oberrang oder Unterrang, aber es war so hinter dem Tor. Und die musste man auch im Shop kaufen. Also die konnte man nicht online kaufen, sondern man musste zum Shop fahren. Und lustigerweise damals gab es ja noch, falls du dich erinnerst, am Potsdam Hauptbahnhof einen Shop, einen Hertha-Fanshop. Mittlerweile gibt es den nicht mehr.
Ach,
Aber da konnte
doch,
man es.
ganz dunkel.
Ja.
So rechte Seite, oder? Wenn man sozusagen vom Haupteingang so kam, rechts irgendwann.
Ja, ich könnte sein, da ist jetzt dieser Kiosk drin.
Ja, ah, oder da, ja, stimmt, das
Ja,
war dann die
ich weiß es
Seite,
auch
aber
nicht mehr
ja,
genau.
kleiner, gefühlt kleiner Seitenlang,
Aber ich,
ja.
witzigerweise, da konnte man diese Karten nicht kaufen. Also der eine Fanshop, wo man quasi wirklich direkt 5 Minuten nur hinläuft, da ging es nicht, sondern wir mussten dann, ich weiß gar nicht mehr, wo wir die denn gekauft haben, wahrscheinlich Berlin Hauptbahnhof oder so. Auf jeden Fall haben wir die gekauft und da ist man natürlich dann zwangsläufig, vor allem wenn der Auswärtsverein ein bisschen Fans mitbringt, was bei Dortmund der Fall war, ist man eigentlich mehr bei Auswärtsfans. Also da sitzt man dann als Auswärtsfan im Stadion. Da fällt es einem natürlich auch schwer, selbst wenn man jetzt nicht Dortmund-Fan ist, nicht auch aufzuspringen, wenn der Verein ein Tor schießt. Also gerade wenn man noch ein bisschen jünger ist und jetzt vielleicht nicht so ein gestandener Typ, dann wenn dann alle um dich herum aufspringen, weil die Mannschaft ein Tor schießt, dann sprichst du halt auch auf. So. Also das ist nicht unbedingt eine gute Bedingung dafür, um Fan von Hertha zu werden, wenn man jetzt sagt, Hertha hat jetzt hier voll die gute Strategie, die haben jetzt irgendwelche günstigen Tickets, aber setzen die Leute dann mehr oder weniger in den Auswärtsblock. Es mag auch so ein bisschen seltsam sein, dass es jetzt Dortmund war, was ein vergünstigtes Spiel war. Heute wäre das ja ein Topspiel, aber ich habe mir das nochmal angeguckt. Dortmund war zu dem Zeitpunkt ja wirklich richtig schwach. Das war der 30. Spieltag, an diesem 30. Spieltag waren sie 2 Punkte vorm Abstiegsplatz auf Platz 15. Also das war bestimmt jetzt nicht eine Riesennummer, dieses Spiel. Hertha Dortmund, dass jetzt da die ganze Stadt irgendwie hingepilgert ist. Ja,
Auch lustig, wie sich die Zeiten so ändern, ne? 5 Jahre später war das schon der so total krass.
ja.
Und jetzt sozusagen, ja, es war diese Zeit nach der Insolvenz. Ich meine, es war auch so, dass für Dortmund das überhaupt ganz lange überhaupt gar keine Option war, dass es wieder so richtig nach oben geht, also keine realistische. Und das kam halt echt alles erst mit dieser Klopp-Ära.
Ja. Was immer lustig ist, wenn ich irgendwie zu zweit oder allein im Stadion bin, ist, wenn die Zuschauerzahl durchgesagt wird und die passt dann immer zu der eigenen Gruppe. Hier war das auch wieder so. Also ich bin zu zweit mit meiner Mutter da gewesen und die Zuschauerzahl war 64.382. Also das war dann im Grunde wie, als würde der Stadionsprecher sagen, es sind 64.380 Leute da und ihr zwei. So. Weil wenn wir nicht da gewesen wären, dann wäre es eine runde Zahl gewesen. Ich hatte das gerade vor kurzem wieder in Leipzig bei einem Champions League-Spiel, da war es irgendwie, da war ich alleine hingefahren und dann irgendwas und eins war denn. Ich erinnere mich, dass ich die Sicht sehr doof fand, weil ich weiß jetzt wirklich nicht mehr genau, ob das Oberrang oder Unterrang war, aber ich habe noch im Sinn, dass ich die Torlinie nicht gesehen habe. Also so diese hinterm Tor zu sein, aber dann so eine Bande davor zu haben, wo irgendeine Werbung ist und dann sieht man im Grunde nur, wenn ein Distanzschuss jetzt oben in den Knick fliegt, ob der Ball wirklich im Tor ist oder nicht. Und so Stochertore sieht man eigentlich gar nicht. Das ist im Grunde bis heute ein Argument dafür, dass ich sehr, sehr selten eigentlich nie in die Ostkurve gehe, auch wenn ich eigentlich nicht unbedingt gegen stehen bin und auch nicht gegen mitsingen und so. Aber so diese Sicht von hinterm Tor ist mir von diesen Spielen 2007 so schlecht in Erinnerung. Deswegen, ich gehe eigentlich immer auf die Gegentribüne oder auf die Haupttribüne.
Kann ich verstehen. Also gerade wenn sich das, na, dieser Gedanke, dass das am besten wäre es, wenn das, wenn die Mannschaft, wenn die eigene Mannschaft nach vorne angreift, heißt aber auch, das Spiel soll im besten Fall jetzt so weit wie möglich von mir weg sein. Das finde ich immer einen blöden Gedanken.
Habe ich jetzt nicht genau verstanden. Also
Also
du.
wenn du A Quadrat mit, nein, Quatsch, Also du stehst hinter der Ostkurve und denkst, geil, wenn das Spiel jetzt am Marathontor stattfindet, dann ist es gut für meine Mannschaft.
Ah, ja, okay.
Dass du so denkst, ja gut, aber irgendwie will ich das nicht. Das ist genauso wie dieses Wetten gegen die eigene Mannschaft.
Ja, oder ich höre es ja auch ganz oft, wenn ich irgendwelche Hertha-Podcasts höre, so von wegen, ja, es war so geil, wir haben gewonnen. Also ich habe zwar nichts gesehen, aber das war so eine geile Stimmung und so. Und ich weiß nicht,
Ja.
da, also manche gehen vielleicht deswegen ins Stadion, weil sie irgendwie ihre Gruppe treffen wollen und dann irgendwie da Party machen wollen, aber ich gehe halt schon auch ins Stadion, um Fußball zu sehen. Das heißt, es ist auch bei mir so, wenn ich manchmal 11 Freunde gelesen habe und dann waren da so manche sehr verallgemeinerten Sätze von wegen, niemand ist wohl im Stadion, weil er Fußball sehen will, sondern man hat sich mal in diesen Sport verliebt wegen der Stimmung oder so. Und dann denke ich, nee, das stimmt einfach bei mir nicht. Also, ich bin jetzt auch kein Fan von RB Leipzig oder sowas und solchen Konstrukten. Ich finde auch irgendwie Traditionen schön und irgendwie Mitbestimmung nett. Aber ich gehe schon am Ende des ganzen Prozesses, gehe ich schon ins Stadion, um ein Fußballspiel zu sehen und nicht um eine Blockfahne vor mir zu haben oder was auch immer. Also es stört mich auch nicht groß, aber ja,
Kann ich
das wird
verstehen.
jetzt. Oh, jetzt kriegen wir Kommentare wahrscheinlich von Ultras. Martin, Hurensohn!
Wird das jetzt noch gemutet?
Ja, genau. Also, Dortmund hat gewonnen, 1-0. Was lustig war, war auch, dass sie kurz vor Schluss noch ein 2-0 geschossen haben, was wir gar nicht gecheckt haben, dass es nicht gezählt hat. Und das wollte ich mir dann hinterher in der Sportschau nochmal angucken, aber es wurde nicht gezeigt. Und apropos Sportschau, es war auch mal wieder so ein typisches Beispiel dafür, dass ich danach, nach dem Spiel, dann eigentlich nur noch einen Gedanken hatte, nämlich ob wir es noch zur Sportschau pünktlich nach Hause schaffen. Das war ja auch noch wirklich zu der Zeit, wo mich nicht unbedingt ein einzelner Verein interessiert hat, sondern die Bundesliga als Ganzes. Und da war das dann schon immer eine gewisse Unbequemlichkeit, die man so in Kauf nehmen musste, wenn man ins Stadion geht, dass man dann irgendwie die ganzen anderen Spiele verpasst. Heutzutage ist natürlich irgendwie kein Problem mehr. Heutzutage kann man das alles auf YouTube gucken, DAZN, Sky, keine Ahnung. Also, das ist heutzutage ein anderes Thema.
Und heute ist es ja auch so, dass ich weiß, du magst das Sportstudio nicht, aber das ist noch eine Alternative, die als Kind durch die Schlafzeiten schon gar nicht in Betracht kam.
Ja. Ja, ansonsten habe ich eigentlich nicht mehr so viel dazu zu sagen. Es war auf jeden Fall trotzdem, dass ich.
Wer hat denn das Tor geschossen?
Gute Frage. Wer hat das da geschossen? Ich weiß es nicht mehr. Alex Frei vielleicht? Ich müsste jetzt nachgucken. Soll ich mal nachgucken?
Gerne.
Okay, nee, nicht Alex Frei, sondern Markus Bezenska.
Ja,
Vorlage von Marc-André Kruska.
es sind aber trotzdem noch Namen, die einem irgendwas sagen, ne?
Aber der
Also.
Kader von Dortmund liest sich gar nicht mal so schlecht, muss man sagen. Also hier steht Roman Weidenfeller im Tor, Christian Wörns, Christoph Metzelder, Philipp Degen, Florian Kringer, Tinga, Steven Pienaar, Marc-André Kruska, Alexander Frey. Der hat auf jeden Fall das Tor geschossen, was nicht gezählt hat. Alexander Frey.
Okay.
Ebi Smolarek. Und eingewechselt wurden Nuri Sahin, Daniel Gordon und Nelson Valdez. Ah, der erste in der
Jetzt sind wir
86.
das,
Ja,
ne?
ja.
Stimmt, ja.
Thomas Doll war der Trainer. Und bei Hertha war Carsten Heine der Trainer und ja, die hatten eigentlich so die ganzen Leute, die man heute immer noch aus Zitaten kennt. Paul Dardai, Malik Fatih, Josip Simonic, Dick van Buurik. Paul Dardai hatte ich gesagt, Marco Pantelic, Askan Dejaga, Jerome Boateng. Also, wie sie alle hießen damals, Patrick Ebert. Trotzdem war ich dann ein Spiel später wieder im Stadion. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie das kam, aber ja, das wäre eigentlich soweit erstmal alles. Von
Okay.
Hertha Dortmund.
Das Spiel kann man aber dann schon sagen, hat dich ein bisschen geprägt in Bezug auf Zuschauerplätze. Also wäre
Ja.
wahrscheinlich später auch sonst gekommen, aber sozusagen, das war so, hatte schon Auswirkungen sozusagen.
Nach langer Zeit, ja genau. Also beim nächsten Spiel, was ja auch gleich das nächste Spiel ist, was wir hier besprechen, war ich wieder an dieser Stelle. Da war ich dann mit Bremann zusammen.
Okay.
Das war aber, glaube ich, dann mehr wieder diese Gewohnheitssache, die ich immer so oft habe, dass ich dann sagte, ja, ich weiß, wo diese Plätze sind und ich weiß, wie man da hinkommt, deswegen muss ich unbedingt da sitzen. Heutzutage wäre das auch nicht mehr so. Aber ja, genau, das nächste Spiel, um mal überzuleiten, ist das vom 6. Mai 2007. Das ist dieselbe Saison und es ist das Spiel Hertha gegen Bremen, wenn ich mich nicht irre, der 32. Spieltag. Genau so ist es. Und um mal kurz nochmal die sportliche Situation zu erklären, hier kann man im Grunde fast genau das Gegenteil sagen von dem, was ich zum Dortmund-Spiel gesagt habe, nämlich im Gegensatz zu Heute wäre das Spiel damals ein echtes Topspiel gewesen. Also, weiß jetzt nicht, wie gut Hertha war in der Zeit, aber Bremen war ja wirklich da noch wirklich eine richtig große Nummer. 2004 Meister geworden, und dann eigentlich bis 2010 mit einem Ausrutscher, glaube ich, durchgehend immer oben dabei. Und dann erst so 2010, 11, kam dann so ein bisschen der Absturz. Und jetzt heute ist es mehr so ein Spiel für, so eine Mannschaft für die untere Tabellenhälfte. Aber damals war Bremen halt wirklich ein großer Gegner und da kamen dann auch 74.220 Zuschauer, als Bremen kam, vor allem dann auch in den sommerlichen Temperaturen. Und ja, Bremen war auf jeden Fall ein Top-Team und ich war dabei und da kann ich gleich von erzählen. Wie kam es denn bei dir dazu? Also du warst auch da, aber wir kannten uns damals noch nicht und daher waren wir natürlich nicht zusammen da. Wobei kann sogar sein, wir saßen zusammen und wir haben es nicht bemerkt, aber wie kam es
Das
denn bei
wäre
dir
natürlich übelst
dazu?
witzig.
Wie kam es denn bei dir dazu, dass du zu Hertha
Ja,
Bremen gegangen bist?
es ist irgendwie lustig, weil ich das auch überhaupt nicht mehr weiß. Also, ich kann es mir gar nicht erklären. Ich glaube, dass eine der Gründe gewesen sein kann, das klingt jetzt so ein bisschen absurd, aber ich war ja damals 14 und aufstrebender, zumindest in meinen Augen sozusagen ein angehender Bundesliga-Schiedsrichter.
Ja.
Und ich weiß, dass damals einer der, also es gab ja ganz lange in meiner Zeit, war ja einer der erfolgreichsten Schiedsrichter, der angesehensten Schiedsrichter Markus Merk. Und dann war es eine gewisse Zeit lang Herbert Fandl, der auch bei der EM 2008, also kurz darauf, im Einsatz war. Und da war der angesetzt, der hat dieses Spiel geleitet. Es könnte wirklich sein, dass ich dachte, den will ich sehen. Den möchte ich mir mal angucken, weil das hat wirklich Spaß gemacht, den zu sehen. Und er hatte ja auch seinen großen Auftritt bei diesem Spiel.
Der da war, Josef Simonitsch in der 35. Minute mit Rot vom Platz zu schicken.
Exakt. Und das ist wirklich, das gehört jetzt zu diesen Aufnahmen, wo man eigentlich Geld bezahlen müsste dafür, dass einem damals noch DSF die Aufnahmen zur Verfügung stellt. Weil der eigentlich, also der ganz, so, es war so, Szene nach einer etwas mehr als einer halben Stunde, es ist ungewöhnlich. Ich weiß nicht, ob du die rote Karte von damals noch im Kopf hast, aber es war so, dass Simunic sozusagen seinen Fuß in Kopfhöhe des Gegners hatte und den richtig getroffen hat. Und man merkte, Herbert Fandl war ein sehr energischer Schiedsrichter. Man merkte auch sofort in seiner Pfeifensprache und an der Art, wie er da agiert hat, sozusagen, jetzt passiert hier was. Und dann hat er den nach einer halben Stunde mit Rot. Also der hatte immer, es gibt ja manche, die haben auch so diesen richtigen Move drauf, wie man so die Karte von unten aus der Arschtasche holt, sozusagen. Und dann so die rote Karte so richtig mit Karacho so nach oben zieht. Und der eigentliche Auftritt im DSF kam von unserem alten Freund Jörg Dahlmann.
Wo sind wir denn
Oh,
eigentlich hier?
wo, exakt, weil er hat, ich mach's dir jetzt mal so ungefähr, also es wird nicht ganz stimmen, aber ich mach's dir mal ungefähr nach, wie es war. Und ein paar Sätze davon sind original, weil ich glaube, ich habe das sogar damals auf Kassette mir aufgenommen. Das Spiel, also die Zusammenfassung. Und dann
Ja.
hieß es, und jetzt kommt eine Szene, da wird es richtig ungemütlich, da wird es jetzt, da am besten mal wegschauen, jetzt, keine Ahnung, kommt klassisch nach vorne und da kommt Simonic rein und das ist aus meiner Sicht das Foul der Saison. Ich sage sowas nicht oft, aber ich hoffe, dass dieser Spieler einige Zeit für einen möglichst langen Zeitraum weggesperrt wird. Sowas wollen wir hier nicht sehen und sowas. Und der ist richtig abgegangen. Boah, und also es war wirklich so, es klang so ein bisschen so, als ob jetzt der sagt, schauen Sie hier, Klasnic nimmt den Ball an und da holt Simonic seine Waffe und knallt auf ihn. Irgendwie sowas. Also es wirkte wirklich so, als ob er hier davon ausgeht, dass der vorsätzlich seinen Gegner, also der hat so, das ist das dunkelste Rot, was man seit langem gesehen hat und all das ganze Zeug.
Ja.
Immer so ein bisschen unangenehm, diese Reporter nachmachen, wenn man das nicht in der Lautstärke macht, aber egal. Aber der ist so steil gegangen bei diesem Foul. Also der hat wirklich, für den war das, glaube ich, so, dass er gesagt hat, nach seiner Einstellung, glaube ich, hätte Hertha eigentlich bei dem Spiel sagen müssen, okay, wir brechen ab. Das ist unfair gewesen. Also, und das Foul war hart, aber es war Ungeschicktheit, die es, glaube ich, manchmal bei Simonic auch war. So, das war nicht, also so blöd, brutal ist keiner, muss ich mal sagen, dass man den Gegner einfach so wegtritt.
Also es war offenbar gegen Schulz, wie hieß der denn mit Vorname? Christian Schulz.
Ja, okay.
Und ich finde jetzt auch kein Video dazu, nur ein Standbild, wo Schulz so gerade wegfliegt und Simonitsch das den Fuß wirklich so auf Kopfhöhe hat.
Was hast du da eingegeben? Simonic Rot oder
Josip
so?
Simonic, rote Karte Bremen. Man findet auch nicht mehr so richtig ein Video. Man findet allerdings sehr interessante zeitgenössische Schlagzeilen. Zum Beispiel, Josip Simonic kämpft um sein Image. Hertha BSC, eine verkorkste Saison für Josip Simonic. Bundesliga Kung Fu Simonic kriecht zu Kreuze. Und die schönste vielleicht, vierte rote Karte, Hertha Simonic muss zum Psychologen.
Oh. Ja, kennt man doch. Rote Karte, ab zur Therapie.
Ja, also ich kann die Szene überhaupt nicht mehr, also zwar vielleicht auch wegen meiner Sicht, aber ich kann mich daran überhaupt nicht mehr erinnern. Also ja, aber das glaube ich sogar, dass du mir das mal erzählt hast, dass du manchmal für Schiedsrichter ins Stadion gegangen bist. Von daher kann es sein, wir kennen uns ja jetzt auch schon ein paar Tage, und es kann sein, vor 3 Tagen hast du mir erzählt, dass dass du da mal wegen Herbert Fandl ins Stadion bist, das klingelt irgendwie bei mir.
Ich weiß auch, dass ich so ein paar Schiedsrichter da getroffen habe, weil ich bin ja selber immer da reingekommen über diese, man hat ja als Schiedsrichter kostenlosen Eintritt zu allen Spielen des DFB. Und deswegen war es auch jetzt nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, ich zahle dafür 40 Euro, sondern sozusagen, das war, glaube ich, ein Sonntagnachmittagsspiel, dass man dann halt sagt, okay, dann gehe ich da jetzt mal hin. Das konnte man auch einfach eine Stunde vorher entscheiden oder so. Oder zwei
Natürlich
Stunden.
Natürlich wirklich schön, ja.
Das war halt ganz praktisch, ja. Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite weiß ich, dass es ein gewisses Kontingent gibt.
Ja.
Und es ist auch nervig, wenn man dahin ist und dann gemerkt hat, ist ganz schön voll, hoffentlich reicht es noch für mich. So, ich habe es bislang immer bekommen. Einmal
Hertha
war's
sollte das ja nicht so das Problem sein, oder?
Ja, Hertha war da auch auf jeden Fall nie so streng und so. Aber klar, bei den Spielen gegen Bayern und so war es dann auf einmal sehr voll. Es war einmal auch ganz knapp, aber das erzähle ich dann beim Spiel Hertha gegen Frankfurt aus der Saison 2010.
Okay. Ja, ich erzähle mal, wie ich zu dem Spiel gekommen bin. Also nachdem ich bei dem Spiel gegen Dortmund gewesen war, hatte ich Lust, nochmal zu gehen und hatte mir dann einen Kumpel, der in meiner Klasse war, irgendwie, weiß nicht, ob wir darauf irgendwie kamen, aber auf jeden Fall hatte ich mich mit dem verabredet, dann zu dem Spiel zu gehen, hatte auch die 2 Karten gekauft und wir wollten zu zweit dahin gehen. Das Problem war nur, und da sprechen wir jetzt ein Thema an, was uns beide ja schon sehr, sehr lange beschäftigt, das Thema, dass ich sehr, sehr lange kein Handy besessen habe. Und das war auch irgendwie keine Vorgabe, das war einfach irgendwie bei mir eine Nutzenfrage. Also ich bin jetzt selten draußen gewesen, nachts, und bin selten irgendwie in Clubs gegangen oder so. Also ich hätte es eigentlich gar nicht so viel brauchen können. Und hier hätte ich es aber wirklich brauchen können, denn ich hatte mich halt mit dem verabredet im Potsdam Hauptbahnhof am Bahnhof zu irgendeiner Zeit. Und ich habe keine Ahnung mehr, was passiert ist. Auf jeden Fall habe ich entweder die Zeit falsch gelesen oder ich hatte falsch gerechnet, wann ich losgehen muss oder irgendwas. Komme dann zum Bahnhof und merke, dass die Zeit ja schon lange vorbei ist, glaube ich. Und dass ich im Grunde auch jetzt los muss, um noch zum Stadion zu kommen. Oder also ganz komische Geschichte irgendwie. Also ich habe dann noch eine Weile gewartet und habe dann gemerkt, nee, die Zeit stimmt überhaupt nicht. Im Grunde so, wie man es manchmal im Traum hat. So. Und dann ist mir so aufgefallen, wahrscheinlich wird er auch eine Weile gewartet haben. Und dann bin ich halt nicht aufgetaucht. Und ja, das wäre natürlich ein einfacher Handyanruf, hätte natürlich alles geklärt. Aber hatte ich halt nicht. So. Und ja, deswegen bin ich dann also alleine ins Stadion gefahren, weil ich dann dachte, okay, was mache ich jetzt? Ich meine, ich muss jetzt los und dann fahre ich halt alleine und habe dann halt 2 Karten. Und ich bin dann also dahin und das war halt wieder so Tickets da oben bei, ich glaube, das war Oberrang hinterm Tor. Und bin dann bei den Bremern gesessen. Da hat sich dann auch jemand neben mich gesetzt. Da dachte ich dann so, hä? Heute weiß ich natürlich, okay, man setzt sich auch mal woanders hin, als man sein Ticket hat. Aber da habe ich mich sehr gewundert, dass sich dann jemand neben mich gesetzt hat. Und ich weiß noch, es war der Typ, der hieß Michael, und der hat dann auch am Montag irgendwie so mich angeguckt, so von wegen, du warst da nicht da. Also es war sehr unangenehm. Was ich von dem Spiel auf jeden Fall noch weiß, ist, dass es ziemlich heiß war.
Ja, das stimmt. Ja. Stimmt.
Und ich hatte auch gar kein Geld dabei. Entweder hatte ich kein Geld dabei oder ich hatte nur so ein buntes Kinderportemonnaie, was mir zu peinlich war, aus der Tasche zu holen. Und deswegen war ich sehr durstig die ganze Zeit und um mich herum haben alle Getränke gehabt. Das war sehr, sehr gemein. Ja, und das ist ja immer mein, ich weiß nicht, ob wir darüber hier schon mal gesprochen haben, aber ist ja immer mein Thema, dass ich eigentlich lieber in der Kälte ins Stadion gehe als im Heißen. Also 20 Grad oder so sind auch nett, aber so dieses Schwitzen und Stinken und irgendwie dicht an dicht bei Hitze, das ist irgendwie für mich unangenehmer als bisschen zu frieren.
Aber das hat ja dann nicht dazu geführt, dass du sagtest, ah, für solche Anlässe ist es dann doch besser, ein Handy zu haben. Also
Ja, das
die
stimmt.
Aversion dagegen war relativ stark, scheint mir.
Ja, weiß ich auch gar nicht warum. Ja. Also es gab auch später noch Beispiele, also nicht im Fußball, wo ich irgendwas nicht gefunden habe und dann bin ich halt wieder nach Hause gefahren, weil was soll ich machen? So.
Okay.
Aber ich weiß nicht, da war ich irgendwie beratungsresistent. Das ist auch wirklich oft
Naja, heute
passiert,
hat sich da ein
aber
bisschen geändert.
ja. Was witzig ist, dass ich, also vielleicht noch zum Spiel selbst, das Spiel ging 4-1 aus für Bremen, also im Grunde erwartungsgemäß, so wie es aussieht, war eigentlich auch nicht die rote Karte daran schuld, weil sie haben auch vorher schon 1-0 geführt. Drei Tore Markus Rosenberg, ein Tor Diego und für Hertha hat noch Gilberto getroffen. Da weiß ich auch noch, dass bei dem 1-3, dem Tor von Hertha irgendwie noch mal ein bisschen Jubel aufkam bei Hertha. Und dass ich mich so ein bisschen gewundert habe, weil ich so dachte, okay, es steht 0-3 und jetzt 1-3 und jetzt wird hier so gejubelt. Meinetwegen, aber ja, macht es jetzt einen Unterschied und dann ist ja auch noch das 1-4 gefallen. Ja, weiß ich jetzt auch nicht mehr genau. Und ich weiß noch eine Geschichte vom Heimweg. Da kam es nämlich dazu, dass ich habe ja immer noch da meine komische, habe ich ja schon mal erzählt, diese Heimfahrt gemacht von U-Bahn und dann eine Station Ring und dann mit der S-Bahn weiter, so. Also diese Gewohnheitsheimfahrt. Und da gab es eine Situation in der Ringbahn, wo ich, obwohl ich nur eine Station fahren musste, dann meine Haltestelle verpasst habe, weil ich so gebannt war von einem Schauspiel von Hahnengehabe vor meiner Nase, dass ich nicht aufstehen konnte oder nicht einfach vergessen habe aufzustehen. Denn da war es irgendwie so, dass ein Typ, wahrscheinlich war es ein Hertha-Fan, irgendwelche Parolen gerufen hat. Irgendwas Sieg Heil oder irgendwie so ein Scheiß. Ne? Und ein anderer Typ, ich glaube auch ein Hertha-Fan, hat dann gesagt, das ist nicht okay oder sowas. Und dann musste der die Parolen gerufen hatte, der ist dann total aggressiv geworden und wollte den dann irgendwie verprügeln und seine Freunde haben ihn dann zurückgehalten. Und ich erinnere mich noch, wie als wäre es gestern gewesen, an die Freunde von dem, die immer so, Alex, komm, komm, ist gut jetzt, Alex, komm, Alex, ruhig, Alex, komm, Alex. Das hat mich so fasziniert, dieses Schauspiel, dass ich an meiner Station vorbeigefahren bin, obwohl ich nur eine Station fahren musste.
Das ist es gibt die absurdesten Szenen rundherum,
Ja.
rund um so ein Spiel. Also bei mir gab es auch mal also Fans, die dann diskutieren auch, und der eine ist in der Bar, also ich kann mich an eine Situation erinnern, Hertha Frankfurt, und Hertha erkennbar jetzt sozusagen im Abstiegskampf und verlieren, und dann sagte der eine, ich höre nur so vom Rand, wie einer, der draußen steht, am Gleis mit einem, der aber schon, ich war auch in der S-Bahn mit jemand anderem, der in der S-Bahn war. Na, ist denn ein Deutscher in dem Team? Ist denn ein Deutscher in dem Team? Und was halt eine krass rassistische Aussage irgendwie ist, aber es war sozusagen aus dem Kontext, war auch gar nicht erkennbar, ob die beiden sich kennen, ob die einer Meinung sind, ob es jetzt Stress gibt, ob es irgendwie Freunde sind, die sich jetzt eigentlich gleich verabschieden, ob das sozusagen. Ob er das jetzt wirklich als zentrales Problem ausgemacht hat, was natürlich, ich meine, ich traue dem alles zu, aber so dumm kann man ja gar nicht sein.
Du.
Ja, stimmt, da hast du auch recht. So dumm kann man leider sein. Aber irgendwie, es war so, ich kann mich noch an dieser Unterhaltung erinnern, wo man so, was höre ich denn hier eigentlich gerade und welche zwei Personen, also wer interagiert hier gerade miteinander?
Ja.
Vielleicht wollte der auch dadurch nochmal erreichen, dass der andere rauskommt oder sowas. Keine Ahnung, aber diese Art von Unterhaltungen sind so weird und gibt es nicht selten. Also zum Glück nicht so oft so das Rassistische, aber sozusagen auch so, wo triviale Sachen so miteinander besprochen werden auf eine Art, die echt seltsam sind.
Ja. Generell habe ich das Gefühl gehabt, in der Corona-Saison, wo so, was waren das, 21, 22, wo man dann immer nur mit Test oder nur mit Impfung und Test und so reingehen konnte, da war es sehr entspannt. Also da sind nicht so die ganzen Spackos gekommen. Okay. Jetzt auch nicht der politisch korrekte Begriff, aber ja, also das war, ja. Natürlich waren auch generell weniger Leute, also nicht 70.000, sondern eben nur 20 oder wie es eben gerade zugelassen war. Aber das war auf jeden Fall, ja, da war es etwas entspannter. Und, aber mittlerweile habe ich eigentlich auch das Gefühl, dass gerade bei Hertha ist, glaube ich, auch ein, also war es früher doch noch mehr als heute, also gerade früher vor 20 Jahren oder so, früher noch mehr als heute, dass man irgendwelche Idioten getroffen hat und so, die dann irgendwie Sieg Heil oder sowas rufen. Und das habe ich eigentlich jetzt lange nicht mehr erlebt. Also man hat immer irgendwo Idioten, aber jetzt nicht mehr so auf so einer Ebene.
Okay, ja, die sind ja meistens dann eher in den etwas unteren Ligen, aber schon sehr krass, ja. Ja.
Ich finde es ja lustig, dass du bei dem Spiel warst und man könnte eigentlich im Grunde sagen, ich habe also meinen anderen Freund versetzt, und aber wir waren zusammen im Stadion, auch wenn wir uns dann erst später kennengelernt haben. Wann haben wir uns eigentlich kennengelernt?
Welches Jahr? 2009, als wir zusammen im Deutschgrundkurs bei Herr Rasbach waren. August, okay. September 2009. Und als du einen Text vorgelesen hast zu einem Gedicht oder irgendwie sowas, wo Herr Rasbach sagte, hast du das wirklich selbst geschrieben? Und selbst Marie, die in der letzten Reihe neben dir saß, meinte, hat sich nachher noch leise bei dir erkundigt, war das wirklich selber? Und du hast gesagt, ja, habe ich geschrieben.
Cool, aber ich weiß überhaupt nicht mehr, was es war.
Ja, aber was du auf jeden Fall weißt, ist, der war abgeschrieben, oder?
Nein, ich weiß es gar nicht mehr. Also ich weiß nicht mehr, was für ein Text, was für ein Gedicht.
Aber das war der erste Moment, weil für mich waren ja in der Schule dann erstmal alle neu und das war mir dann irgendwie so aufgefallen, dass das so ein Eindruck gemacht hat. Der war aber auch wirklich gut. Ich kann mich da auch noch daran erinnern. Das war irgendeine Art von Zusammenfassung oder sowas und das war komplett stimmig. Also hatte nichts mit dem Gedicht zu tun, ging darum, wie oft du besoffen bist. Nee, das nicht, aber es hatte wirklich mit dem, also es wirkte so, als hättest du deine Hausaufgaben ordentlich gemacht, was mich im Nachhinein immer mehr wundert.
Ja, aber das war 11. Klasse, da war ich noch etwas entspannter, was das anging. Da habe ich auch manchmal eine gemacht und so.
Ah, okay. Ja.
11. Okay. Klasse war so eines der entspanntesten Schuljahre. Die 10. habe ich ja zweimal gemacht. Die zweite 10. war auch sehr, sehr spannend. Mhm. Also die habe ich einfach genossen. Mhm. Weil da habe ich wirklich so eine Felix-Brüch-artige Haltung entwickelt. So nach dem Motto, ja, die können ja da hinten alle Quatsch machen, wenn sie wollen. Ich konzentriere mich jetzt hier mal auf den Unterricht und so. Und habe dann relativ gute Noten gehabt die ganze Zeit. Oh, und 11. Klasse war auch gut. Aber das war ja auch so diese, das war ja diese komische 11. Klasse, die in nichts reingeflossen ist.
Ja, genau. wo ich einmal in Englisch irgendeine Hausaufgabe nicht gemacht habe oder sowas und dann ging der Beamer aus und Frau Königke meinte, ich habe mir fest vorgenommen, mich dieses Jahr nicht so sehr über die 11.
Klasse zu ärgern. Ja, genau. Und dann war es 2 Wochen später nicht mehr in dem Kurs.
Exakt. Ja, so schnell kann es gehen. So schnell verliert man seine Leistungsträger, wenn man sie nicht entsprechend sensibel behandelt.
Ja, Konstantin doesn't want to work with us anymore. Kam dann der Satz.
Tja, der ist jetzt im Leistungskurs, hätte sie mal sagen können.
Das wäre jetzt meine erste Erinnerung an uns so gewesen, dass du mit mir in Englisch warst für 2-3 Wochen.
Ah, okay. Ich glaube, ich kann dir sogar bis heute noch das Datum sagen, wann ich gewechselt bin. Und vor allem war es ja eine Lüge. Mhm. Weißt du das oder weißt du es nicht?
Ich weiß gar nicht, ob ich die Geschichte kenne. Also,
okay. Aber
irgendwas mit passt nicht ins irgendwie von der, weil es war, glaube ich, 8. Stunde, 7. Stunde oder sowas.
Genau, mein Stundenplan hatte sich gewandelt und dann konnte ich irgendwie nicht mehr in diesen Kindergarten gehen.
Ja.
Was aber nicht stimmte, also ich hätte in den Kindergarten weitergekonnt.
Tja.
Und das Lustige war nur, dass in meinem, ich bin zu der, wie ist der, Blum gegangen?
Ja, Blum, stimmt.
Genau, und dann habe ich ihm gesagt, dass ich gesehen habe, dass es passen würde, dass ich in den Schneiderkurs gehe, weil ich da Freistunden habe. Und dann hat er gesagt, hat er kurz geguckt und meinte, naja, du, aber hier, du bist doch schon im Schneiderkurs. Und dann dachte ich so, krass, ey, wehe, war ich jetzt echt in diesem blöden Englischkurs jetzt monatelang sozusagen fälschlicherweise. Und dann meinte ich, ach echt, krass, na, du bist doch Jonas Fichtmüller. Nee, bin ich nicht. Habe ich es trotzdem genehmigt bekommen und dann war fertig.
Das war ganz witzig. Ich erinnere mich noch, dass ich deinen Humor immer sehr lustig fand Und auch sehr beeindruckend, weil du hast immer eine Art gehabt, die absurdesten Sachen sehr auf sehr ernste Weise zu sagen. Und das war zum Beispiel, also das wird nicht das erste Mal gewesen sein, aber ich erinnere mich auf jeden Fall einmal, wo ich kam ja an diesem Tag immer aus der Freistunde. Ich glaube, ich hatte irgendwie fünfte, sechste frei, musste dann zur siebten wieder zu Englisch. Und dann kam ich irgendwie aus dieser Freistunde, war im Vertretungsplan und so. Und dann kamst du so die Treppe hoch und hast mich so von der Seite angesprochen. Du warst auch in einer Gruppe von zwei, drei Leuten und hast mich dann so voll ernst angesprochen. Martin, noch einmal Konzentration, jetzt siebte, achte Stunde. Dann überlege ich mir, ob ich dir Samstag, Sonntag freigebe. Und ich weiß noch, dass ich da von diesem Witz, ich hatte in dem Moment nicht so eine gute Laune und ich habe auch nicht jetzt prustend aufgelacht, sondern ich habe so ein bisschen gelacht und hinterher dachte ich, der war eigentlich schon ganz schön gut, der Witz. Der hätte mehr Lacher verdient gehabt.
Oh Gott, ey, was in meinem Kopf für komische Sachen schon vorgegangen sind. Irgendwas klingelt auch, dass ich diesen Satz selber gehört habe kurz davor, aber nicht, dass er mir zusammen, naja, nicht als so ein Witz, sondern sozusagen, dass ich irgendeine Doku geguckt habe, wo das dann irgendwem gesagt wurde oder sowas. Oder war es vielleicht so ein Fußball-Doku, wenn ihr das und das jetzt gewinnt, dann kriegt ihr frei, irgendwie
Ja,
sowas. Ich
würde
weiß
ja
es nicht
passen.
mehr.
Ja. Dann haben wir noch ein Spiel für heute mitgebracht. Das ist jetzt keine Paarung, die neu ist, aber immerhin ist es eine Saison später. Die Saison 2007, 2008, 22. September 2007. Hertha spielt gegen Dortmund. Du warst unser Korrespondent vor Ort.
Oh.
Hertha gewann das Spiel 3:2. Und ja, das ist ja schon gut. Heutzutage würde man sich freuen, ne? Über so einen Sieg der Hertha 3:2. Ich habe auch mal einen Sieg über Dortmund gesehen, 3:2. Aber dann kamen, glaube ich, nicht mehr viele dazu, dann nach diesem Sieg. Noch irgendwelche Erinnerungen, wie es dazu kam, dass du da warst?
Ja, in diesem Fall kann ich dafür, weiß ich garantiert, dass es auch, dass es wegen des Schiedsrichters war. Weil das war Michael Kempter, da, kurz darauf bekannt geworden durch den Kempter-Amerell-Skandal, weil es da irgendwie die Frage gab, ob es da sogar eine Art von Liebesverhältnis oder zumindest sexuelle Affäre zwischen den beiden gab und er deswegen eventuell auch gefördert wurde. Das war eine Schlammschlacht, die uns Schiedsrichter total auf dem Laufenden, also total auf Trab gehalten hat und immer, es gab damals ja noch keine WhatsApp-Gruppen und so, aber wo man wahnsinnig viel geschrieben hat. Weil das dann auch die angefangen haben, irgendwann private Nachrichten von sich zu veröffentlichen. Unter anderem eine Nachricht, die Michael Kempter später die Karriere gekostet hat, weil Manfred Amorell mal von Michael Kempter eine Nachricht bekommen hat. Bayern hat gegen Inter Mailand gespielt und Michael Kempter schrieb, heute Abend noch Bayern gucken, hoffentlich kriegen die irgendwie auf den Sack oder hoffentlich verlieren die heute. Und damit war natürlich klar, dass er nicht objektiv bei Bayern mehr sein kann. Auf jeden Fall war er damals das Wunderkind unter den Schiedsrichtern. Er war damals 23 Jahre alt und in der ersten Liga. Und das ist ja wirklich das Alter, wo vielleicht mal Spieler, wenn sie etwas spät in den reinkommen, aber wo sozusagen es noch realistisch ist, dass ein Spieler eventuell das packt. Und dass da ein Schiedsrichter schon mit 23 in der ersten Liga pfeift, das war halt total krass. Und er war so der Komet so unter den Schiedsrichtern, die aufsteigende Figur so und der hat dieses Spiel geleitet und ich weiß, dass ich dieses Spiel im Dortmund-Block gesehen habe, weil es halt nur noch Karten für den Dortmund-Block gab von den Schiedsrichter für
Als
den
Schalker natürlich
Ja.
nicht ganz einwandfrei, aber
Nicht ganz unproblematisch, das stimmt. Aber es hat irgendwie, war irgendwie lustig, weil die Stimmung im Auswärtsblock ja absolut konträr zum restlichen Stadion irgendwie ist. Und ich weiß auch, dass das halt zum Beispiel auch so ein Spiel war, wo ich dann alleine hingegangen bin. Ich hatte vorher noch selber ein Spiel gepfiffen. Spandauer Kickers gegen Türkiyemspor. Und
das Derby. Nein.
aha. Ja, genau, das klassische Spandau-Kreuzberg-Derby. Dann hat meine Mutter mich, dann bin ich zum Olympiastadion gefahren. Meine Mutter war gerade auf dem Heimweg, hat mir meine Sporttasche abgenommen, mit der wäre ich ja nicht ins Stadion gekommen. Und dann habe ich das Spiel gesehen. Gutes Spiel, 3-2 Sieg. Ich weiß, dass Mladen Petric das 0-1 gemacht hat, ein sehr sympathischer Spieler. Das habe ich noch im Kopf. Und Dortmund hat ja eh immer eine Menge, sowohl Support auch in Berlin als auch generell eine große Fanszene in Deutschland, weswegen ja auch, und viele davon ja auch reisefreudig. Also da war auf jeden Fall auch ziemlich viel los. Michael Kempter hatte auch ein paar gelbe Karten, hat das Spiel auch sehr gut geleitet und ja, ist dann auf tragische Weise irgendwie seine Karriere zu Ende gegangen. Aber
Du weißt es bestimmt, aber ist dir klar, dass du bei Hertha Bremen und bei Hertha Dortmund auch den gleichen Assistenten gesehen hast?
ja. Nein, war das Mike Pickel?
Mike Pickel, richtig.
Nein, echt? Das ist
Ja.
ja geil. Nee, das war mir nicht bewusst.
Ja,
Okay.
Mike Pickel war hier interessanterweise der Assistent von Michael Kempf. Da war denn Harald, nee, wie hieß er, Herbert Fandl dann im Ruhestand schon in der Saison?
Ich glaube, 07, 08 war, glaube ich, seine letzte. Nee, 08, 09 war seine letzte. 2009, meine ich, hat er aufgehört, wenn ich das richtig
Wie
im
kam
Kopf
es dann,
habe.
dass Mike Pickel den Hauptschiedsrichter gewechselt hat?
Das ist normal, dass Assistenten nicht einen einzigen Schiedsrichter haben, dem sie assistieren, sondern das ist ja auch oft so diese Kombination. Also wenn jetzt Herbert Fandl zwei Assistenten hätte, die noch aus unterschiedlichen Regionen kommen, dann wären ja schon drei Regionen für dieses Schiedsrichterteam dauerhaft gesperrt. Also der Assistent kommt aus Hannover, er käme jetzt selber aus Berlin und der andere Assistent käme aus München, dann wären ja drei Vereine, dürften ja gar nicht. Und stattdessen ist es so, dass man halt immer variabel, also man hat so, im Prinzip hat jeder Schiedsrichter, glaube ich, zwei Teams. Ich weiß, entweder ist der Assistent zum Beispiel, jetzt war der anscheinend Assistent bei Fandl oder bei Kempter und auch dann hatte man noch eine größere Flexibilität, um sie bei entsprechenden Vereinen anzusetzen.
Okay.
Ist aber auch, ich meine, also wäre auch was für dich, muss ich mal sagen, diese Schiedsrichteransetzungen, weil es ebenso wie bei deinen Synchronisationsbesetzungen eine Menge von organisatorischem Geschick und Talent erfordert und man viel überlegen muss. Also meistens ist es, glaube ich, so, ich will da jetzt echt nicht, ich spekuliere jetzt ein bisschen, aber ich glaube, es ist so, dass die Ansetzer so überlegen aus der ersten Liga heraus, wer so ihre Top-Besetzung, also wer ihre Besetzung für die Spiele sind. Und dann muss ich ja ganz schnell danach unten, muss es so klack, 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 sich alles danach
Ja.
richten, dass man weiß, ah, okay, dann kann der jetzt auch kein Zweitligaspiel mehr pfeifen. Dann ist der der Assistent, dann können wir den noch da ansetzen als Vierten. Also eigentlich so, ich
Ja.
meine, du hast mir auch mal das Besetzungssystem erklärt, wie ihr es mit diesen Synchronstudios macht. Und wie so oft, dass man, wenn man in so einen Beruf mal so reinschaut, man so denkt, und das funktioniert jeden Tag, geht doch gar
Ja,
nicht.
ja.
So
Ja,
war
ich
das
finde,
auch.
da hat man einen ganz guten Eindruck gewonnen, ganz kurz, aber doch einen kurzen Eindruck in dieser Doku unparteiisch, wo, glaube ich weiß es gar nicht mehr, wer war es denn alles? Also da
Ja,
sitzen verschiedene Leute zusammen
so
und
fröhlich
dann,
und
ja,
ja.
fröhlich, und dann sitzen sie so zusammen und sagen so, also ich finde die Idee mit Martin Petersen bei Bochum Hertha, finde ich richtig gut, so. Und so, das ist so genauso diese Art von Gespräch, die wir auch ab und zu haben, wo wir halt wirklich so ein bisschen unmenschlich auch über Leute sprechen. Also so dieses, nee, das kann der nicht. Oder so. Also so, wenn man das
Ja,
dann so rum umdreht, dann wird es halt auch
ja.
manchmal so ein bisschen Viehmarktmäßig. Aber so genauso eben auch zu sagen, ja, dem traue ich das zu. Ah, aber dann müssen wir hier aufpassen, weil der würde dann das Spiel kriegen. Nein, das würde nicht gehen oder sowas, ne? Also das kam mir sofort bekannt vor. Da hatte ich so das Gefühl, die sprechen meine Sprache. Von daher kann ich das schon mir vorstellen, dass das, weiß nicht, ob das was für mich wäre, aber dass es zumindest meinem Beruf relativ nahe ist, ja.
Das ist übrigens auch noch eine kleine Lücke, die es so im Wettbusiness gibt. Ich habe früher öfter, ich wusste, also es war früher so, ganz früher, Schiedsrichter wurden, glaube ich, eine Woche vorher angesetzt oder mindestens am Montag oder sowas. Dann gab es den Heuzer-Skandal und die Schiedsrichter wurden nur noch 2 Tage vorher angesetzt, damit sie sich halt nicht so richtig absprechen könnten. Also nicht langfristig irgendwelche Manipulationen planen. Das war, glaube ich, der Gedanke.
Und dann bei Corona wurde es ja noch kürzer.
Ah,
Da war es ja
stimmt,
dann
da war es,
teilweise.
ja, ich weiß gar
Ja.
nicht, ob es da kürzer war oder kürzer bekannt gegeben wurde, aber es
So, das kann sein.
kann
Ich erinnere mich aber
sein.
noch vor kurzem, war gerade ein Interview mit diesem Podcast mit Benny Zander. Ich habe jetzt gerade vergessen, wie der heißt. So ein Schiedsrichter-Podcast. Mensch, Schiri.
Ja.
Und da hat einer irgendwie so erzählt, dass er zwar noch nicht wusste, welches Spiel er pfeift, aber er hat schon gesehen, er muss Samstag 18:30 reisen oder so, wo es ja dann nicht mehr so viel Auswahl gab, welches Spiel da wohl sein
Ja.
würde.
Stimmt, da ist nicht viel Auswahl. Aber ich habe dann früher das öfter dann so gemacht, dass ich am Mittwoch selber überlegt habe, wen würde ich ansetzen und dann immer froh war, wenn es die gleichen waren. Also das habe ich auch nicht dauerhaft gemacht, sondern an so einem, ich habe das, glaube ich, dreimal gemacht oder sowas und dann hat man auch keine Lust mehr, aber dass ich dachte, wen würde ich jetzt ansetzen? Und das ist eigentlich was, was noch fehlt in dem Wettbusiness, dass man sagt, welcher Schiedsrichter wird dieses Spiel leiten?
Das erinnert mich voll an so das Synchronforum, wo so Synchronfans dann so für zukünftige Filme, wie würden sie die Synchronsprecher besetzen, reinschreiben. Ja. Und das ist auch teilweise so, dass ich dann manchmal reingucke und denke, ja, was hatte denn mal so ein Fan für eine Idee? Und,
ach, lustig.
Und dann mal denke, ja, könnte ich mir eigentlich vorstellen.
Und weißt du auch, ob es schon mal wirklich faktisch Einfluss hatte?
Ja, ja, also ich habe dann manchmal wirklich was besetzt, wo irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, doch, ich weiß noch, es war der Film Die Heiligen Drei Könige und Hai war so geschrieben wie Hai, wenn du kiffst. Mhm. War so eine Komödie. Und da hatte ich den Schauspieler Michael Shannon. Und da haben wir uns irgendwie 1000 Sachen überlegt und alles klappte nicht und so. Und dann habe ich reingeguckt, was die Fans so schreiben. Und dann hatte einer den so gesagt, der und der würde doch gut passen. Martin Kautz, der würde doch gut passen. Der hatte den noch nie vorher gesprochen. Und dann habe ich Martin Kautz dafür angefragt. Ich glaube, wir haben dann noch mit der Regie gesprochen, mit dem Supervisor. Martin Kautz hat den gesprochen und hat das richtig geil gemacht. Und ich glaube, der hat den auch danach nie wieder gesprochen. Aber das war eine reine Fanbesetzung. Also die kam nur zustande, weil ich da reingeguckt habe. Und ich glaube, es wurde sogar kommentiert dann später, oh, jetzt ist es wirklich mal Martin Kautz oder so.
Ja, geil.
Ja. Okay. Und es war auch wirklich eine super Besetzung. Also wenn die halt wirklich eine coole Idee haben, dann sind es ja quasi echte Experten so in diesen Foren. Also,
ja, stimmt. Ja. Ja, lustig. Das ist genauso, wie ich mich ja manchmal frage, ob Leute mal irgendjemanden entdeckt haben über FIFA. Dass mal irgendein Scout gezockt hat und dachte, der ist eigentlich ganz gut, der spielt sich praktisch, dann gucke ich mir den mal in Realität an und dann ist das, hat er irgendwie, ist ein Wechsel zustande gekommen.
Ja, oder bei Fußballmanager vielleicht auch, ja.
Oder so, genau. Ja.
Ich glaube, da gibt's, da meine ich, da habe ich mal ein Interview gehört mit Rufen Schröder oder so. Nee, ich glaube nicht Rufen Schröder, es war der, wie hieß der denn, der war bei FC Genua, der Sportdirektor, der war mal ein Deutscher. Und der hat, glaube ich, gesagt, dass er das mal, also jetzt nicht intensiv, aber dass er das schon mal gemacht hat. Aber ich komme jetzt gerade nicht drauf. Johannes Spors.
Oh, sag mir jetzt nichts, okay.
Ja, der ist relativ unbekannt, der war bei Genua. CFC Genua. Kannst du mal gucken, ich glaube, der war bei Kicker Meets the Zone mal zu Gast oder so. Könnte sein, der hat das mal erzählt, aber bin ich mir nicht ganz sicher. Okay. Ja. Okay, also Hertha Dortmund. 3-2. Ja, hier, Mladen Petric hat 2 Tore gemacht für Dortmund. Spielverlauf war 1-0 Dortmund, dann 3-1 Hertha und noch am Ende 3-2. Und Tore für Hertha haben gemacht Marco Pantelic, Lucio war bei, ist ein anderer Lucio.
Na, ich war auch gerade, es hätte mir jetzt eine Menge verändert in meinem Bild. Ja,
Lucio Carlos Cajuero Sosa oder so, keine Ahnung, Portugiesisch kann ich nicht. Und Solomon Okoronkwo. Der sagt mir noch was.
Ja, sagt mir auch was. Das ist auch ein geiler Name.
Ja.
Also wahrscheinlich der ist der meiste Name, den wir kennen mit den meisten O's.
Solomon Okoronkwo. ja, und Schiedsrichter war, wie du gesagt hast, Michael Kempter. Dessen Bruder ist ja, glaube ich, noch aktiv, ne?
Ich glaube, viel als Assistent auch, ne? Robert Kempter, ja.
Robert Kempter, ich gucke gleich mal. Und ansonsten Jan-Hendrik Salver und Mike Pickel waren die Assistenten.
Jan-Hendrik Saal war es, glaube ich, nicht mehr dabei. Bei Mike Pickel.
Müssen wir nochmal gucken, ne?
Ja, ich bin ja der Meinung, Mike Pickel, es gibt so ein paar Sachen. Also Armin und Christoph werden einem hoffentlich bis zum Ende meiner Tage, auch bis ich 90 bin, die Sendung mit der Maus moderieren und erklären. Und Mike Pickel soll, auch wenn ich 90 bin, noch an der Seitenlinie stehen. Der ist einfach so ein Dauerbrenner.
Also, wie es aussieht, hat er aufgehört. 22 finde ich hier noch ein Spiel. Euroleague, Bundesliga. Also anscheinend 22 aufgehört. Mike Pickel. Sein letztes Spiel Fürth Dortmund.
Ach, das ist ja schade. Okay. War, ich meine, er hätte sich nie so lange so, weil, also ich meine, der Nachname ist natürlich irgendwie so, es ist auch einfach ein spezieller Nachname. Der hätte sich halt. Ja, man hält sich nicht auf diesem Niveau, wenn man nicht brutal krass gut ist. Also
auch als Assistent,
ja. Ja.
So, jetzt wollte ich nochmal nach Robert Kempter gucken. Also er hat 1920 auf jeden Fall noch 8 Zweitligaspiele gepfiffen. Und als Assistent ist er bis heute tätig. Also ist noch aktiv als Assistent vor allem. Ja.
Okay.
Gut. Dann haben wir noch unser Quiz. Und wir
Ja.
haben uns ja was Neues überlegt. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das so gut wie möglich erklärt kriegen. Ach so, nein, bevor wir das machen, haben wir noch unsere Sterne zu vergeben. Die Sterne für die Stadionbesuche, die wir seit der letzten Folge immer vergeben und auch rückwirkend vergeben haben. Hertha Dortmund habe ich zu bewerten, Hertha Bremen haben wir beide zu bewerten und das zweite Hertha Dortmund hast du zu bewerten. Ich fange mal an. Hertha gegen Dortmund vom 21.04.2007 kriegt von mir 3 Sterne. Das war ein solider Stadionbesuch. Die Sitzplätze waren jetzt nicht übermäßig gut. Und ja, 1-0, immerhin kein 0-0 oder so. Aber das war jetzt nichts, was mich unglaublich bewegt und aufgeregt hat. Aber es war angenehm, nett und ja, 3 Sterne. Mach du doch gerne weiter mit welcher Partie du möchtest, was ich, welche auch immer.
Ich nehme das Hertha Dortmund-Spiel. Ich weiß, dass ich da bei dem so ein bisschen, ich überlege gerade von der Stimmung, dass ich das eigentlich aufgrund der vielen Tore ganz cool fand, aufgrund des Erlebnisses, aber es hatte jetzt nicht so dieses explosive, dieses Knaller. Ich glaube, ich würde so 3,5 geben.
Gut, 3,5 Sterne für Hertha Dortmund in der Saison 07/08 von Konsti. Und jetzt müssen wir beide gucken. Mal gucken, ob wir die gleiche Wertung haben. Also ich würde sagen, Hertha Bremen, ich weiß noch, damals hat mir das durchaus gefallen, war ein unterhaltsames Spiel. Ich saß bei den Bremern, die gefeiert haben, dass sie gewonnen haben. 4:1. Die Anreise war halt ein bisschen stressig, also dass ich meinen Kumpel nicht gefunden habe. Die Abreise war ein bisschen komisch mit diesem Nazi. Von daher, ich gebe mal 3,5 Sterne für Hertha Bremen. Also 4 Sterne wäre mir jetzt zu viel, weil ja, das ist halt dann fast schon perfekt. Und ja, 3,5.
Okay. Ja, ich gebe auch 3,5. Ich weiß, ich mag ja das, wenn es warm ist, sehr gerne. Ich weiß auch, dass ich ein paar Schiedsrichter so getroffen habe und das ist wiederum ganz cool, wenn man ja in so einem, also es ist so, mir, ich habe noch nicht ganz rausgefunden, wie das Kartenkontingent verteilt wird, aber es ist irgendwie immer so, dass anscheinend so in verschiedenen Blöcken, es gibt nicht den einen Schiedsrichterblock, sondern es gibt verschiedene Blöcke, wo man einfach sagt, komm, da werden hiervon noch 30 Karten oder sowas abgezwackt und dann. Und das Praktische ist aber, dass wenn man in so einer Area ist, dass man dann einfach viele Schiedsrichterkollegen irgendwie auch trifft. Einfach so, man geht rein, ach, hallo, so, und ohne dass man das kriegen ja sonst nur Leute hin, die langjährige Stadionerfahrungen haben, und dann so ihren Bekanntschaftskreis ausbauen.
Ja.
Und man selber hat das dann einfach da und grüßt sich und sagt Hallo. Und ich weiß, dass ich da auch ein, zwei, drei Leute getroffen habe, wo man sich mal kurz gequatscht hat. Und das fühlte sich natürlich für mich im Alter von 14 irgendwie cool an, dass man einfach irgendwo hingeht an so einen fremden Ort und dann mit Leuten quatscht, wie es da läuft und was man gerade für Spiele hatte. Und ich fand das gute Wetter gut. Ich war damals auch sehr großer Sympathisant von Bremen, Markus Rosenberg, Diego. Das sind natürlich alles einfach krasse Spieler gewesen. Diese rote Karte war auch wirklich so, nach einer halben Stunde hat man selten eine rote Karte, muss ich sagen, so, ne? Und das war wirklich so eine explosive Szene, wo auch das Stadion ziemlich abgegangen ist, weiß ich noch, hat mir sehr gut gefallen. Also ich bin fast drauf und dran, 4 zu geben. Und das mache ich jetzt eigentlich auch.
Okay,
Ja.
Korrektur. Du, 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 du. So, hier, C gibt 4 Sterne. Mir ist übrigens gerade nochmal eingefallen, ich wäre fast auch in das letzte Heimspiel noch gegangen. Das war Hertha Leverkusen in dieser Saison. Ich weiß auch nicht mehr, warum ich nicht gegangen bin. Ich glaube, so ein bisschen aus Faulheit, weil ich glaube, es wollte niemand mitkommen. Ich wäre dann alleine gegangen. Und ich weiß noch, dass ich dann in der Sportschau das Spiel gesehen habe und dann so total überrascht war. Also ich meine, meine beiden Auswärtsblocks waren oder Auswärtsfans waren zu dem Zeitpunkt Dortmund und Bremen, also Vereine, die sehr viel mitbringen. Und dann habe ich so gedacht, ja gut, Leverkusen und so. Und dann habe ich halt gesehen, wie leer das da einfach war an diesem 34. Spieltag oder weiß nicht, ob es der 34. war, aber an diesem letzten Heimspiel. Und Leverkusen brachte halt nur den Auswärtsblock mit und nicht noch das ganze Marathontor, die ganze Marathontorseite. Und ich dachte so, oh, wäre das geil gewesen, er hätte ja da völlig alleine gesessen, das wäre ja so toll gewesen. Und war dann hinterher so ein bisschen, hab's dann so ein bisschen bereut, dass ich nicht gegangen bin, aber naja, so war das. Ich glaube, Leverkusen hat auch gewonnen, aber bin jetzt auch nicht mehr ganz sicher.
Ich meine, dass es ein 3 zu 3, ach warte mal, das war jetzt, wir sind ja jetzt in der Saison
06, 07.
06 und 07. Ich meine, dass es ein 3 zu 3 war. Und da gab es eine Szene, die mir bis heute im Kopf ist, sehr kurios. Ich habe die das damals in der Sportschau gesehen. Wollen wir mal kurz gucken, ob ich guck mal kurz, ob ich recht habe.
Ich bin schon dabei.
Ja.
Okay, es war dann wohl der 33. Spieltag, Hertha Leverkusen 2 zu 3.
Ah, 2 zu 3, okay, dann war
Ja.
das. Und das Verrückte daran war nämlich, es gab eine Szene, wo ich sag mal jetzt Freistoß oder sowas, der über das Spielerfeld so ging, aber einer hatte gezogen und dann sagte der Schiedsrichter und sozusagen, und die Mannschaften wollen ganz normal weiterspielen, die gehen wieder nach vorne, also die Leverkusener, die Herthaner gehen wieder sozusagen, positionieren sich und niemand hat mitbekommen, dass Schiedsrichter Wolfgang Stark auf den Elfmeterpunkt gezeigt hat. So, es war wirklich so, der hat einfach gepfiffen und hat so gezeigt und es sah für viele, glaube ich, eher so wie so ein Abschluss aus und sowas und dann sind die halt wieder losmarschiert und er musste halt irgendwie klar machen, Leute, ich brauche hier einen Schützen, ich brauche den Torwart auf der Linie und sowas. Das habe ich danach auch nie wieder so erlebt, Elfmeter, und also es gibt ja von Bertolt Brecht den Satz, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin, stell dir vor, gibt Elfmeter und keiner kriegt es mit
Und keiner fühlt aus.
und keiner fällt aus, genau.
Das war dann wahrscheinlich das letzte Tor, weil das war Bernd Schneider mit Elfmeter 3 zu
Ah,
2.
okay, ja, kann gut sein,
Ja,
gut
mit
möglich.
auch schöne Namen hier wieder aus der Vergangenheit. Für Leverkusen spielte damals Jan Ingvar Karlsen-Bracker.
Ah, heute, ich habe ihn vor ein paar Tagen erst gesehen, weil er in der medizinischen Abteilung so Physio und sowas ist der Frauennationalmannschaft. Da war so eine Spielerin, Sydney Lohmann, hat sich da so ja, irgendwas auskuriert oder sowas. Und dann hat man so gesehen, wie Jan Ingvar Carlsen-Bracker im Interview dann gefragt wurde, was man denn jetzt tun muss und sowas. Das war ganz
Und auch
lustig.
interessant, René Adler spielt von Anfang an und auf der Bank sitzt Hans-Jörg Butt.
Oh, verdrängt.
Ja, entweder verdrängt oder so am letzten, nein, es war ja der vorletzte
Ah.
Spieltag, aber
Ja, stimmt, aber sozusagen schon entschieden, ne?
ja. Christian Fiedler war bei Hertha im Tor.
Oh, geil. Das ist
Ja.
so.
Die hatten anscheinend gar keinen zweiten Torwart, oder? Warte mal, schauen wir mal.
Darf ich
Doch,
noch?
hier,
Darf ich noch
Nico
ein?
Pellatz war ein Torwart. Okay.
Ah, danach wieder ist ja nie wieder was von ihm gehört, ne?
Ich kenne
Oder
ihn
auch
gar nicht.
damals nicht, genau. Oder nie wieder was von, nie, noch nie von ihm gehört, so rum.
Ja.
Bei Christian Fiedler, ich muss eine Sache so erzählen, die ich sehr lustig finde. Aus irgendeinem Grund muss ich bei Christian Fiedler mal an eine Sache denken. Und zwar hat er, es gab früher in den im Kicker eine Rubrik, die hieß 11 Fragen. Und da wurden irgendwie 11 Fragen gestellt, wo ich mich an das meiste nicht mehr erinnern kann. Nur noch Frage 11 war, was der peinlichste Moment des eigenen Lebens war. Und er hat erzählt, dass er erstmal auf Klassenfahrt zum Friseur gegangen und dass das irgendwie völlig, dass er danach so ausgelacht wurde, weil das irgendwie völlig daneben gegangen sei oder sowas. Und irgendwie fand ich diese Vorstellung, dass man auf Klassenfahrt sagt, ich gehe jetzt zum Friseur, damals so absurd. Ich war ja auch noch Kind, 8 oder 9. Und für mich war das einfach so, als ob ich jetzt krass bin. Kann ich jetzt in der 2. Klasse einfach sagen, ich gehe hier zum Friseur? Irgendwie war so, man geht doch mit seiner Mama zum Friseur oder sowas. Also irgendwie so die Vorstellung war für mich so völlig verrückt. Wird aber noch getoppt von Markus Daun, falls er dir noch was sagt, der als peinlichsten Moment angegeben hat, als ich meiner Mutter von meinem ersten Mal erzählt habe.
Oh.
Und ja, und da habe ich meiner Mutter gesagt, ja, hier haben die in der Redaktion was vergessen. Die haben ja gar nicht gesagt, welches erste Mal. Also erst mal Fußball spielen oder Stadionbesuch. Und dann hat meine Mutter mir erklärt, dass das schon ein Chiffre ist, das eigentlich, dass das schon klar ist. Da muss ich immer an Markus Daun, muss ich auch mal an diese komische, was ein Sohn denkt. Ja.
Okay.
That's it. Soweit von mir.
Interessante Assoziationsketten auf jeden Fall.
Ja.
So, wir haben noch unsere Quizrunde und wir
Oh
müssen
ja.
erklären, was wir verändert haben am Quiz. Wir haben bisher es immer so gemacht, dass einer von uns beiden sich 5 Fragen überlegt für eine Episode für den anderen und am Ende gucken wir, wie viel hat derjenige geschafft oder nicht. Und wir wollten das in der letzten Folge, habe ich angedeutet, dass wir das ein bisschen verändern könnten in Richtung eines Elfmeterschießens, dass wir also machen 5 Fragen und wer hat mehr? Da ist natürlich dann aber das Problem, dass wir unabhängig voneinander uns Fragen überlegen müssten und dann könnte es passieren, dass wir uns die gleichen Fragen überlegen und dann hätte das Ganze nicht so viel Sinn. Außerdem war die Frage, was macht man bei Gleichstand am Ende einer Folge? Darum haben wir jetzt eine neue, also wir machen das jetzt mit dem Elfmeterschießen, aber auf ein bisschen abgewandelte Weise, denn wir machen immer eine Runde pro 2 Episoden. Heißt, vereinfacht ausgedrückt, heute stelle ich Konstantin 5 Fragen, nächstes Mal stellt Konstantin mir 5 Fragen und wer mehr richtig beantwortet hat, der gewinnt diese Runde. Und bei Gleichstand entscheiden wir dann oder überlegen wir dann in der nächsten Episode am Ende des Quizzes eine Schätzfrage. Die könnte dann zum Beispiel sein, wie viele Kilometer sind diese beiden Städte voneinander entfernt? Wie viele Zuschauer waren in allen 3 Spielen zusammengerechnet im Stadion oder irgendwie sowas? Und gucken dann, wer von uns beiden ist näher dran und gucken auch dann. Also wir gucken das dann erst live nach, welche der beiden oder welche Antwort richtig ist. Und ich habe jetzt gesehen, Folge 1 hatte ich gemacht. Also ich hatte Fragen mir überlegt, du hattest 3 richtige und in Folge 2 hatte ich 4 richtige. Das heißt, die erste Runde würde in dem Fall an mich gehen. Und dann in Folge 3 habe ich wieder für dich Fragen bereitgestellt. Die hast du, hast du 4 richtig beantwortet. Und in Folge 4 hast du mir 5 Fragen gestellt. Und da habe ich wiederum 4 beantwortet. Das heißt, für die zweite Runde haben wir jetzt gerade einen Gleichstand. Da könnten wir jetzt überlegen, ob wir jetzt sofort ein Stechen machen, um diese Runde aufzulösen. In jedem Fall würden wir heute dann eine neue Runde anfangen. Heute dann die erste Runde mit 5 Fragen von mir an dich und nächstes Mal dann 5 Fragen von dir an mich. Und dann haben wir eine weitere Runde komplett. Wollen wir ein Stechen machen?
Können wir machen.
Gut, weil dann lass uns doch tatsächlich das, was ich gerade gesagt habe. Letztes Mal waren die Spiele. Also das mit der Zuschauerzahl, weil ich glaube, das ist absurd genug. Also wir haben die Spiele Hertha Köln vom März 2006, Hertha Schalke vom September 2006 und Hertha Bielefeld vom April 2007. Gesucht ist die insgesamt die Zuschauerzahl aller 3 Spiele zusammengerechnet. Und wenn wir nach den alten Jeopardy-Regeln gehen wollen, dann wäre die Regel, wer ist höher, wer ist näher dran, ohne über die Zahl zu gehen. Verstehst du?
Okay, warum ist das denn schlechter, über die Zahl zu gehen, wenn ich jetzt bei 60.000 sage, 60.200 ist doch nichts anderes als 59.800,
Mir ist
oder?
es egal, wir können auch ohne diese
Ja, ich
Sonderregel
bin
machen.
dafür, Ole.
Gut, also wer ist näher dran mit der Gesamtzuschauerzahl dieser 3 Spiele?
Dann sag
Und
du
hier
und
sehe
sofort darauf sage ich
170.000.
135.000.
Gut, Konsti sagt 135 und Martin 170. Jetzt schauen wir nach. Okay, dann sag uns du doch die Zahl von dem Spiel, was du jetzt nachgeguckt hast, Hertha Köln. Ich gebe das dann in den Taschenrechner ein.
38.800.
Aber doch so wenige. 38.000, Moment, verschrieben.
800.
38.800. Gut, Hertha, was ist das jetzt hier? 38.800, kann nicht so schwer sein. So. Hertha gegen Schalke hatte 60.547. 60.547, damit sind wir bei 99.347. Ja, du wirst näher dran sein. Und Hertha Bielefeld hat 41.512. Damit sind wir insgesamt bei 140.859. Damit bist du knapp 5.000 entfernt, ich etwas weiter, ich fast 30.000. Gut, Quizgewinner ist Konstantin. Und damit eröffnen wir eine neue Quizrunde nach gefühlten 2 Stunden mit spannenden Quizfragen aus der Zeit, aus der die Spiele sind, die wir jetzt hier besprochen haben. Ich hoffe, es ist nicht zu schwer. Ich habe drei Sachen, die vielleicht ein bisschen schwerer sein könnten. Aber mal gucken. Frage 1. Man fragt ja immer gerne, wer wird deutscher Meister und alles sowas. Das war 06, 07, aber glaube ich nicht so schwer. Daher lieber die Frage. Und hier würden mir 2 von 3 reichen. Welche drei Teams stiegen denn ab aus der Saison 06, 07?
Oh, Alter, krass. Gehört aber jetzt wahrscheinlich sogar noch nicht zu den schweren Fragen aus deiner Sicht, ne?
Ah, ist schon, also ich wüsste es, glaube ich, nicht. Also ich wüsste jetzt nicht mehr Absteiger von vor 15 Jahren, aber...
Und ich muss alle drei richtig haben.
Nee, also mir reicht sozusagen die Mehrzahl. Also das heißt 2 von 3. Wenn du willst, kann ich dir auch als Hinweis nochmal alle Teams vorlesen dieser Saison. Dann hast du zumindest einen Hinweis, wer überhaupt dabei war.
Ja, nee, ich versuch's mal. Aber ich werde keinen... ich muss es jetzt sozusagen schnell aus dem Gefühl heraus machen. Ah, wobei 06, nee, Mainz war damals nicht.
Sag mir Bescheid, wenn du irgendwas einloggen willst, ne?
Ja. 1860 München war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, jetzt auch schon ein bisschen länger weiter unten.
Also 1860 München, kann ich dir sagen, war nicht in der Liga.
Ja, okay. War Duisburg an sich in der Liga in dieser Saison?
Duisburg war nicht in der ersten Liga.
Okay, Köln war
ja... War auch nicht in der Liga.
Ach so, oh, das ist ja schon mal gut zu wissen. Ja, da liest doch noch mal ganz kurz im Schnelldurchlauf jetzt die... Okay,
also Meister war Stuttgart, weiß man ja noch. Zweiter Schalke, Bremen, Bayern ist nicht abgestiegen, kann ich vorwegnehmen. Leverkusen, Nürnberg, der HSV ist auch nicht abgestiegen. Bochum, dann Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt, Wolfsburg, Mainz, Aachen, Cottbus, Bielefeld, Hannover, Hertha BSC und Dortmund.
Dann sage ich, dass es Nürnberg, Bochum und Mainz waren.
Nürnberg, Bochum und Mainz. Mainz ist richtig, Nürnberg und Bochum nicht. Gib dir noch eine zweite Chance. Alright. Weil du einen richtig hattest, kannst du noch mal raten.
Ja. Dann gehe ich jetzt mal ein bisschen risky und sag mal Eintracht Frankfurt.
Leider nicht Eintracht Frankfurt. Okay. Absteiger waren auf Platz 18 mit 26 Punkten und 20 Niederlagen Borussia Mönchengladbach.
Ah, krass. Okay.
Mainz hatten wir schon, die waren auf Platz 16, damals ja noch kein Relegationsplatz, sondern direkter Abstieg mit 34 Punkten. Und ebenfalls 34 Punkte auf Platz 17 Alemannia Aachen.
Okay.
Also Absteiger waren Mainz, Aachen und Mönchengladbach. Nächste Frage. Welcher Spieler, und es sind insgesamt 3 Antworten möglich, sage dir gleich warum, welcher Spieler war in der Saison 06-07 der Top-Torschütze von Werder Bremen? Es sind deshalb 3 Antworten möglich, weil ein Spieler den Verein gewechselt hat innerhalb der Saison. Der hat mehr Tore als die beiden anderen, die gleich viele Tore haben. Aber dieser hat halt auch für einen anderen Verein als für Bremen gespielt.
Und ich sage, es reicht, wenn ich einen sage.
Einer reicht.
Dann sage ich Markus Rosenberg.
Leider nicht.
Was?
Die Spieler sind Mohamed Zidane, 14 Tore, aber auch bei Mainz. Diego mit 13 Toren. Und Miroslav Klose auch mit 13 Toren.
Ah, krass, okay.
Markus Rosenberg hatte 8 Tore.
Oh, und dann von 3 gegen Hertha. okay, na gut. 0-2, ja.
Ja. Dann vielleicht etwas leichter. Welche Platzierung erreichte Werder Bremen 06-07? Ich hatte dir ja schon gesagt, Stuttgart war Meister.
Schalke Vizemeister, ich sag mal Bremen, oh, irgendwas zwischen 3 und 5. Und ich sage mal, 06, 07 war bei Bayern, da müssten die, ich sag, dass sie Vierter wurden.
Es gab ja auch mal dieses Jahr, wo Bayern Europa League gespielt hat.
Ja, aber war das, stimmt. Das war sogar 07, 08, wenn ich mich recht entsinne. Weil 2008 hat auf jeden Fall Oli Kahn aufgehört und Oli Kahn war noch in der Europa League mit dabei. Dann sage ich, dass Bremen Dritter wurde.
Und das ist richtig. Bremen ist Dritter geworden vor den Bayern, die nur Vierter wurden. Und damals waren ja nur die ersten zwei Plätze direkte Champions League Plätze. Der dritte war Champions League Quali und der vierte war nur noch UEFA Cup, Europa League, wie auch immer. Interessant auch auf Platz 6 der erste FC Nürnberg wäre heute in der Europa League.
Und da, dazu noch nebenbei Pokalsieger.
Jetzt mal sehen. Gut, also ein Anschlusstor. Ja, ist natürlich jetzt genauso gemein, aber jetzt die Frage nach den Aufsteigern der Saison 06-07. Wer kam zur neuen Saison, zur Saison 07-08 neu in die Bundesliga dazu? Es gibt wieder drei Teams, weil es gab ja noch keine Relegation. Auch hier wieder, meinetwegen, können wir gerne, kann ich dir gerne die Teams, die dabei waren, sagen. Es gibt durchaus ein paar interessante Teams.
Ja, aber ich überlege gerade, ob ich, ich sag, als erstes logge ich Duisburg ein.
Soll ich dir gleich sagen, ob es stimmt oder nicht?
Nee, noch nicht.
Okay.
Als zweites logge ich ein, warte mal, Nürnberg war damals. Als zweites logge ich ein. Greuther Fürth war damals auch noch zu früh. Krass, ich habe so, doch, du musst wohl doch die ganzen 18 Teams mal sagen, oder?
Okay. Also, mit dabei waren schillernde Teams wie Wacker Burghausen, Spielvereinigung Unterhaching, Rot-Weiß Essen, wow, die waren auch mal zweite Liga, Eintracht Braunschweig, SC Paderborn, TuS Koblenz, FC Carl Zeiss Jena, hatte ich Kickers Offenbach schon gesagt, weiß ich nicht, Kickers Offenbach, Erzgebirge Aue, Spielvereinigung Greuther Fürth, 1. FC Kaiserslautern, Karlsruher SC, MSV Duisburg, der 1. FC Köln, 1860 München, Hansa Rostock, der SC Freiburg, und ich glaube, Spielvereinigung Greuther Fürth hatte ich schon gesagt, und der FC Augsburg.
Ich hatte eigentlich total im Kopf Lautern, Kaiserslautern, Duisburg, aber ich logge Duisburg aus und sage, nee, warte mal, jetzt habe ich zwei, ein Team, glaube ich, doppelt genannt, ne?
Du hast Lautern und Kaiserslautern gesagt, ja.
Genau, und was war nochmal bei dir vor Kaiserslautern? Ah, oh, fuck. Ich sag das Kaiserslautern und ich sage Hansa Rostock. Rostock, Kaiserslautern und... Ach komm, nehme ich Duisburg.
Also Rostock, Kaiserslautern, Duisburg.
Mhm.
Die Frage ist richtig beantwortet. Kaiserslautern stimmt aber nicht. Rostock und Duisburg sind richtig.
Mhm.
Der dritte Aufsteiger war Karlsruhe.
Ah, die hatte ich sonst noch, ja, ja, okay.
Ist ja auch eine ähnliche geografische Richtung.
Genau.
Gut, aber Frage richtig, es steht 2-2. Damit die vielleicht interessanteste Frage, die fand ich wirklich, da bin ich sehr stolz auf mich. Es gibt mehrere berühmte Spieler, aber es gibt zwei, über die diese Frage geht. Saison 07-08 spielten unter anderem Viktor Agali und Ailton immer noch in der Bundesliga und erzielten auch Tore. Allerdings nur eins in der Saison.
Jeweils.
Jeweils. Frage, für welche Vereine? Es würde mir reichen, wenn du mir einen von beiden sagen könntest, für welchen Verein sie das Tor geschossen haben.
Ich sage, dass Ailton ein Tor für den HSV geschossen hat.
Willst du noch was zu Agali versuchen?
Kommt überhaupt nichts in den Sinn, wo der, weil der war früher bei Rostock und bei Schalke. Aber Rostock war vor Schalke. Wo er es dann nochmal probiert haben könnte, kommt mir überhaupt nicht in den Sinn. Ich sag Nürnberg.
Also Agali Nürnberg und Ailton war
HSV.
HSV. Leider beides falsch.
Was?
Richtig ist.
Guck nochmal nach. Guck nochmal nach.
Ja, okay. Ailton hat für Duisburg getroffen.
Nein, nicht wahr. Okay.
Und Agali für Rostock. Er ist tatsächlich nochmal zurück zu Rostock für ein Jahr.
Okay. Ja, da muss ich aber für die Frage gratulieren, weil das hier schon nochmal bei Duisburg war.
Ja, ich habe hier so geguckt, was könnte man denn für Fragen stellen mit den Leuten, die ein Tor gemacht haben? Und dann habe ich so gesehen, wer hat dann alles ein Tor gemacht? Und dachte, Ailton Duisburg. Und wenn man bei Weltfußball auf die Seite geht, kommt tatsächlich auch ein Bild von Ailton im Trikot mit diesem Zebra auf der Brust.
Ganz dunkel kommt mir da auch irgendwas.
Ja, HSV war davor. Ja, da war er bei Roter Stern Belgrad, Grasshoppers Zürich und dann nochmal von Juli 07 bis Februar 08 bei Duisburg. Und dann nochmal später bei Uerdingen und Oberneuland.
Sehr erfolgreiche Zeit, wenn er da für ein halbes Jahr war. Okay.
Genau. Okay, damit hast du 2 von 3
Nee, es war doch
richtig.
falsch, ne?
Genau, aber du hast ja die Aufsteiger richtig
So, ah,
und die Platzierung von Werder Bremen. Ja.
ja.
2 von 5, also 2 zu
Also
3
ja.
steht es.
Drei.
Wer sowas macht, hat den Fußball nie geliebt. Das waren also etwas schwierigere Fragen, das sehe ich ein. Aber ja, immerhin, also die 2 hast du dir erarbeitet.
Na, da mal gucken, ob du das nächstes Mal aufholen kannst. Da weißt du ja, ab wann du sozusagen, wie sehr du unter Strom stehst.
Ja, mal schauen. Ich denke, jetzt, wo es so ein bisschen kompetitiv ist, könnte es sein, dass die Fragen ein bisschen mehr darauf aus sind, zu gucken, was der andere nicht beantworten kann. Aber mal schauen.
Danke.
Beim nächsten Mal sprechen wir nochmal über die Saison 07-08. Da haben wir noch 2 Spiele draus. Einmal ein Spiel zwischen Hertha und Cottbus von Oktober 2007. Konstantin war bei Hertha gegen Schalke mal wieder vom März 2008. Und wir beide, unabhängig voneinander, waren beim allerersten Spiel der TSG Hoffenheim im Berliner Olympiastadion im November 2008. Da werden wir uns dran erinnern beim nächsten Mal. Und ja, ich freue mich auch beim nächsten Mal wieder mit dir über Fußball zu sprechen, über Stadion zu sprechen. Und ich bin sehr gespannt auf deine Quizfragen.
Ja, hat mir Spaß gemacht, auch wenn ich jetzt beim Quiz nicht so besonders gut abgeschnitten habe, aber ist ja auch ein bisschen beruhigend, wenn man manche Sachen nicht weiß. Also, dass ich jetzt die drei Aufsteiger der Saison damals nicht kenne, ist jetzt was mir absolut grämt. Ja, von daher danke trotzdem für deine guten Fragen und genau, beim nächsten Mal bin ich dran. Ich freue mich drauf und bin gespannt, was wir zu erzählen haben.